Freud geht zur Tür und öffnet. Vor ihm steht eine elegante, europäisch gekleidete Japanerin.
So, so, Sie schon wieder. Was wollen Sie denn noch? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich... Sie müssen mich schon entschuldigen. Was versprechen Sie sich davon? Ich habe Ihnen schon erklärt. Es ist auch für mich nicht leicht, aber Sie lassen mir ja keine andere Wahl. Wir passen eben nicht zusammen, in therapeutischer Hinsicht. Jedenfalls ist es für uns beide das Beste, wenn wir... Ich kann Ihnen da einen Kollegen, warten Sie, ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Der wird Ihnen hier. Nehmen Sie.
Sie rührt sich nicht.
Ich stecke Ihnen den Zettel. Ich tue ihn hier in Ihre Tasche. Dann können Sie sich ja noch einmal überlegen, nicht wahr? So, aber jetzt muss ich wirklich. Nehmen Sie es halt nicht so schwer. Ich wünsche Ihnen... Aber jetzt muss ich Sie wirklich bitten.
Frau Yamamoto kniet nieder und legt sich vor ihm flach auf den Boden.
Aber was machen's denn da? Das ist ja... Ach, immer diese militante Unterwürfigkeit. Das ist eine hinterhältige Form der Aggression, das ist nur Wissen. Aber bei mir werden Sie... Ja? Das sage ich Ihnen. Meinetwegen können Sie... brauchen sich gar nicht einzubilden, dass ich... Lass mich doch von Ihnen da nicht... Wäre ja noch schöner. Bin ja nicht... Das ist so mit mir. Aber so stehen Sie doch auf. Wenn Sie jemand sieht, das gibt dann wieder... Also dann kommen Sie halt schon herein.
Frau Yamamoto erhebt sich und versucht, zwei große Koffer hereinzutragen, die bisher nicht zu sehen waren.
Aber nur 5 Minuten, dass das klar ist. Mehr Zeit kann ich wirklich nicht... Was schleppen's denn da herum? Warten Sie... Das ist doch viel zu schwer für Sie.
Schnaufend unter der Last trägt er die Koffer herein.
Verreisen Sie denn? Geht es zurück in die Heimat? Das ist gescheit. Auf die Dauer ist das nichts. So abgeschnitten von den eigenen Wurzeln. So, das hätten wir.
Frau Yamamoto ist inzwischen eingetreten, geht die Bücherwand entlang und streicht mit der Hand über die Buchrücken. Freud tritt an sie heran.
Gestatten Sie, dass ich...
Freud hilft ihr aus dem Mantel und während er ihn aufhängt, legt sie sich auf die Couch.
Wo ist sie jetzt wieder hin? Aha, asiatischer Übereifer. Das ist auch so eine Ungehörigkeit von Ihnen. Wie soll man, wenn Sie eh schon, nicht? Das untergräbt meine... Aber wahrscheinlich wollen Sie das ja. Ist das Ihre...
Frau Yamamoto richtet sich auf.
Nein, jetzt bleiben Sie schon. Ist ja, spielt ja auch kein Rollo mehr, wie man bei uns sagt. Ja. Auch wenn ich nicht weiß, was Sie überhaupt... Wieso Sie unbedingt? Ihnen fehlt ja nichts. So gesund wie Sie möchte ich einmal gewesen sein, psychisch. Und auch sonst, nehme ich an, oder? Na also, was brauchen Sie dann einen Arzt? Besser, man braucht sie nicht, richten eh mehr Unheil an, als dass sie für was gut sind. Außerdem haben Asiaten sowieso eine höhere Lebenserwartung als unsereins. Und erst recht als Frau. Das eine ist die Veranlagung, das andere die Ernährung. Seltsam. Kaum, dass man davon redet. Schon knurrt einem der Magen.
Frau Yamamoto geht zu einem Koffer und bereitet ein japanisches Picknick vor, indem sie eine Decke ausbreitet und den Fußschemel als Tischchen benutzt.
Aber die Suggestivkraft der Sprache funktioniert nur in der einen Richtung. Versuchen Sie einmal einem Hungrigen einzureden, dass er satt ist. Da hört sich die Rhetorik auf. Sie haben ja Ihren ganzen Hausrat dabei. Zimmerkuchelkabinett, wie wir sagen. Eine Nachlässigkeit meinerseits, dass ich es bisher verabsäumt habe, die Wechselwirkung von Nahrungszufuhr und neurotischen Störungen zu untersuchen. Der Schweinsbraten als die Ursache depressiver Verstimmung oder das Schnitzel und der Suizid. Na, wenn es nach dem ginge, hätten Muslime und koschere Juden ein geringeres Selbstmordrisiko. Na, fraglich, ob sich das belegen lässt.
Frau Yamamoto kniet vor ihm nieder und öffnet ihm die Schuhbänder.
Was machen's denn? Also das geht zu weit.
Lässt es sich trotzdem gefallen?
Sie sind mir schon eine. Da lesen Sie meine Übersetzung wie heißt er jetzt wieder? Stuart Mill, dass er mir halt noch einfällt. Die Abhandlung über die Emanzipation der Frauen. Eine Lektüre, von der ich meiner Gattin dringend abgeraten habe, aber die Schuhbandel macht sie mir deswegen auch nicht auf.
Frau Yamamoto kniet noch immer vor ihm und ist gerade damit fertig, ihm die Schuhe auszuziehen.
Wie lange sind Sie jetzt schon hier? 7, 8 Jahre? Und die meiste Zeit davon bei mir in Behandlung. Das ist viel. Das kann man nicht einfach so. Sie werden mir fehlen. Ich habe viel auf Sie gehalten. Wussten Sie, dass Sie meine Lieblingspatientin waren? Ja, natürlich wussten Sie es. Frauen haben ein Gespür für sowas. Während sich ein Mann über die eigenen Gefühle noch gar nicht im Klaren ist, weiß eine Frau längst, wie sie ihn dazu bringt, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Und wir lassen uns natürlich kleinkriegen, weil wir hoffen, an das Ziel unserer Wünsche zu gelangen. Als ob man deswegen heiraten müsste. Und ich weiß, wovon ich rede. An Erfahrung diesbezüglich hat es mir nicht gefehlt. 4 Jahre habe ich in einem Zustand der Überreizung gelebt. 4 lange Jahre der Abstinenz, der vollkommenen Enthaltsamkeit zwischen Verlobung und Heirat. Wissen Sie, was das heißt? Und wofür das Ganze? Um hinterher eine Theorie der Triebsublimierung zu formulieren. Ich habe mir meine Erkenntnisse teuer erkauft, kann ich Ihnen sagen. Und dann kommen Sie und stellen alles auf den Kopf. Ich meine, was haben Sie denn erwartet? Dabei hatte es so gut begonnen mit uns. Sie waren das Missing Link der Psychoanalyse. Der Schlussstein, der meine Untersuchungen aus den Niederungen der Hypothese endgültig zur unwiderlegbaren, zur unumstößlichen Gewissheit erhoben hätte. Und jetzt? Jetzt stehe ich vor einem Scherbenhaufen. Wahrscheinlich meinten Sie es ja gut. Ich behaupte ja gar nicht, dass Sie aus böser Absicht handelten oder aus Groll gegen mich. Aber letzten Endes läuft es aufs Gleiche hinaus. Sie haben mein Lebenswerk auf dem Gewissen. Sie haben mich auf dem Gewissen. Dr. Sigmund Freud, das Opfer einer Betrügerin. Wie stehe ich da, wenn das publik wird? Das haben Sie nicht bedacht. Hätten Sie aber müssen. Hätten die Folgen vorhersehen müssen. Das ist es, was ich Ihnen vorwerfe. Sie handelten unverantwortlich und im Grunde egoistisch.
Von Freud unbemerkt greift Frau Yamamoto in den neben ihr stehenden Koffer, holt ein Messer heraus und schickt sich an, rituellen Selbstmord zu begehen.
Frauen haben nun einmal von Haus aus ein vermindertes Rechtsempfinden. Auch daran erkennt man das Mängelwesen Weib. Das Fehlen des anatomischen Attributs setzt sich eben auch charakterlich fort.
Erkennt Frau Yamamotos Absicht.
Was soll das jetzt wieder? Aber was machen's denn? Da tun Sie das weg. Hören's nicht. Das ist... Jetzt geben Sie schon her. Das ist doch keine Lösung. Sich den Bauch aufschlitzen und sich so der Verantwortung entziehen. Und ich habe dann die ganze Bescherung. Jetzt lass es schon los, sonst geschieht am Ende noch ein Unglück. Was müssen Sie es immer so übertreiben? Davon rede ich ja die ganze Zeit. Ich sage Suizid und schon wollen Sie beweisen, dass Sie auch dazu fähig sind. Ich wollte Ihre Beweggründe verstehen. Den geistigen Hintergrund begreifen lernen. Allein das hier. Ein Dreigänge-Menü in einer Schuhschachtel. Das sagt schon eine Menge aus. So gesehen hat die räumliche Beengtheit auch ihr Gutes. Wem es an Platz fehlt, der muss danach trachten, ihn möglichst sinnvoll zu nutzen. Man traut sich ja kaum davon zu essen. Als würde man, wenn man in eine Ordnung eingreift, damit womöglich auch andere zerstören. Das ist das Faszinierende an euch. Ihr versteht es, alle Welt glauben zu lassen, wir hätten es mit einem Volk von Zen-Meistern zu tun. Unser eins ist ja geneigt, die asiatische Lebensweise für eine Philosophie zu halten, statt nach den Notwendigkeiten zu fragen. Womöglich ist ja alles auch nur Tarnung. Sagen Sie... Leiden Sie denn nicht an Verstopfung, wenn Sie sich in erster Linie von Reis ernähren? Das ist auch so ein Gebiet, das es noch zu beforschen gelte. Die Wirkung der Ausscheidung auf unsere Psyche. Davon wusste schon Goethe, ein Lied zu singen. Moment, wo ist es denn? Ah ja, da. Ein junger Mensch, ich weiß nicht wie, starb einst an der Hypochondrie. Merken Sie den Zusammenhang? Wir haben es hier mit einem Vorläufer, vielleicht sogar mit einem Ahnherrn der Psychoanalyse zu tun. Wie übrigens auch Sophokles als ein solcher zu nennen wäre. Also weiter im Text. Er starb und ward dann auch begraben. Da kam ein schöner Geist herbei, der hatte seinen Stuhlgang frei. Wie es denn so Leute haben. Der setzt notdürftig sich aufs Grab und legte da sein Häuflein ab, beschaute freundlich seinen Dreck, ging wohl eratmet wieder weg und sprach zu sich bedächtiglich: Der gute Mensch, wie hat er sich verdorben? Hätt er geschissen, so wie ich, er wäre nicht gestorben. Welche Klarheit des Gedankens! Bei aller Derbheit im Ausdruck. Das gibt zu denken.
Freud nimmt im Ohrensessel Platz. Frau Yamamoto räumt die Essensreste weg.
Ja, womöglich liegt es ja auch an meinem nicht eben leicht fasslichen Stil, dass man die Psychoanalyse für eine verquaste Theorie hält, für das Konstrukt eines überreizten Geistes, der das eigene Leiden zur universellen Heilmethode erklärt. Natürlich möchte man gerade dort nicht hinschauen, wo sich der Dreck sammelt, aber umso größer ist dann das Entsetzen, wenn man es doch tut. Und mehr Arbeit ist es obendrein, wenn man das dann beseitigen muss. Man kann die Menschen nicht zu ihrem Glück bekehren, solange sie nicht das Ausmaß ihres Unglücks erkannt haben. Das ist die Schwierigkeit bei der Sache, denn Patienten auseinanderzusetzen, dass ihre Vorstellung von sich, dem Begreifen, wer sie wirklich sind, im Wege steht. Das Ich ist ja nicht Herr im eigenen Haus, sondern bestenfalls der Kammerdiener. Kaum ein uns selbst reflektierender Gedanke, mit dem wir uns nicht schon in die eigene Tasche lügen. Man darf den Menschen keine Zeit lassen, sich den Kopf über das zu zerbrechen, was sie einem erzählen. Sonst kommt nichts als Geflunke und Selbstbetrug dabei heraus. Deshalb habe ich die Methode der Redekur zur freien Assoziation weiterentwickelt. Je unzusammenhängender, desto besser. Je sinnloser, umso aufschlussreicher. Sie habe ich am Anfang für ein besonderes Talent auf diesem Gebiet gehalten. Dabei lag es nur an Ihren damals noch mangelhaften Sprachkenntnissen, dass sich alles so wunderbar verworren angehört hat. Mein erster Eindruck von Ihnen beruhte demnach auf einem Missverständnis. Das hätte mir eigentlich eine Warnung sein müssen. Wissen Sie vielleicht, wo meine Patschen sind? So ist es doch ein wenig ungemütlich. Hm? Da friert es einen gleich in den Zehen.
Frau Yamamoto sucht seine Patschen.
Mir ist das oft schleierhaft, wenn ich so sehe, wie Damen in Abendgarderobe herumlaufen, die Schultern frei, ein tiefes Dekolleté und ein Nichts von einem Schuhwerk an den Füßen. Wahrscheinlich rührt daher die weibliche Tanzwut auf den Bällen. Anders erwärmt man sich sonst ja nicht.
Frau Yamamoto findet die Patschen hinter dem Ohrensessel und zieht sie ihm an. Danach geht sie zur Couch und setzt sich. Allerdings so, als erwarte sie, jederzeit wieder von dort verjagt zu werden.
Wie schnell man sich an Annehmlichkeiten gewöhnt. So fängt es ja meistens an. Wäre es nach mir gegangen, hätten sie nie erfahren, wie wichtig mir diese Begegnung war. Aber wo wir nun schon einmal dabei sind, reinen Tisch zu machen, will ich Ihnen auch das nicht verhehlen. Außerdem waren Sie eine der wenigen Frauen, die nicht nur als Fallstudie Aufsehen erregten, sondern auch zur Theorie bedeutende Beiträge lieferten. Das ist auch nicht weiter verwunderlich bei Ihrer umfassenden Bildung und Ihrer herausragenden Intelligenz, womit ich Ihnen keineswegs schmeichle. Es dient mir vielmehr als Rechtfertigung dafür, dass ich mich von Ihnen über Jahre an der Nase habe herumführen lassen. Womit ich nicht behaupte, dass Sie das alles generalstabsmäßig geplant hätten. Womöglich habe sogar ich Sie erst auf die eine oder andere Weise dazu ermuntert, ihre Phantasmagorien auszuleben, bis sie schließlich selbst der Überzeugung waren, in einem gewissen Grad tatsächlich die zu sein, für die sie sich ausgegeben haben. Gerade deshalb war ja alles so überzeugend, bis sie eines Tages in einer Sitzung ganz nebenbei erwähnten, dass sie in ihrer Jugend erwogen hatten, sich einer Theatergruppe anzuschließen. Zunächst schenkte ich dem keine besondere Beachtung, obwohl es mich doch ein wenig wunderte, dass all die Jahre über nie zur Sprache gekommen war. Ich erklärte es mir damit, dass hier eine uneingestandene narzisstische Kränkung vorlag, und das passt ja auch ins Bild einer Frau, die alles erreicht, was sie sich vornimmt. Doch was mich erst so richtig stutzig machte, war etwas anderes, nämlich die überstürzte, ja, wie mir schien, in geradezu panischer Eilfertigkeit nachgereichte Anmerkung, dass sie sich dann eben doch für die wissenschaftliche Karriere entschieden hätten, was doch eigentlich keine Erwähnung bedurft hätte. Also blieb die Frage, was ihnen da eigentlich entschlüpft war, dass sie sich genötigt sahen, davon gleich wieder abzulenken. Sie meinten wohl, sich durch das Reizwort Theater verraten zu haben. Dabei war es erst ihre eigene Reaktion darauf, die es auch für mich zum Reizwort werden ließ. Freilich fiel es mir schwer zu glauben, sie hätten mir all die Jahre nur etwas vorgespielt. Und ich wäre ihnen die ganze Zeit über auf den Leim gegangen, ohne den geringsten Verdacht zu schöpfen. Trotzdem war damit der erste Zweifel gesät. Wenngleich ich mir im nächsten Moment übertrieben und fast schon ans Pathologische grenzend misstrauisch vorkam. Ich fragte mich, warum sie so etwas hätten tun sollen, und bat sie insgeheim um Entschuldigung für meine Unterstellungen. Ich versuchte es damit wieder gut zu machen, indem ich sie förderte und ihnen allen anderen gegenüber den Vorzug gab. Das hatte klarerweise zur Folge, dass es hieß, wir hätten ein Verhältnis und dass sie drauf und dran wären, Freud an seinem Genital zu gängeln. Nicht einmal im Kreise seiner Anhänger ist man vor den infamsten Verdächtigungen sicher. Über Umwege führten mich die kursierenden Gerüchte dann aber auf die richtige Spur, und zwar über den vermeintlichen Angelpunkt der Gängelung, die man an mir festzustellen glaubte. Das rief mir nämlich eine Episode aus meiner Kinderzeit in Erinnerung. Als mit dem Erwachen der Libido das Verlangen einherging, mich am Genital zu berühren, was ich einem für mich damals zwar unbestimmten Drang gehorchend, doch in der Ahnung des Verbotenen stets nur heimlich tat. Als mich mein Vater dann trotzdem dabei ertappte, hielt er dies wiederum für das Indiz einer ausgeprägten Triebhaftigkeit und drohte damit, mir beim nächsten Mal mein Zipferl abzuschneiden. Vielleicht erklärt das die Verbissenheit bei meinen biologischen Studien in den Anfangsjahren. Auf der Suche nach dem männlichen Genitale bei den Flussaalen. 400 von diesen Viechern habe ich seziert und nichts hat's gebracht, außer dass ich wochenlang den Gestank nicht mehr losgeworden bin. Das Interessante oder vielmehr Aufschlussreiche in dem Zusammenhang bestand nun für mich darin, dass sie, wie ich mich erinnerte, einen diesem nicht unähnlichen Vorfall schilderten, wenngleich sie sich, wie sie erzählten, nicht am eigenen Geschlecht, sondern an dem einer Freundin oder eines verwandten gleichaltrigen Mädchens, wenn ich mich recht entsinne, zu schaffen machten und dabei ertappt wurden. Freilich drohte man ihnen dafür nicht mit physischer Verstümmelung, sondern mit psychischer Kastration, indem man als Folge dieses Verhaltens den Verlust der Weiblichkeit heraufbeschwor. Das schien nun einerseits meine Theorie über die infantile Sexualität und andererseits die Vermutung zu bestätigen, dass eben diese unter dem Druck der Kultur, und zwar ganz gleich welcher Kultur, tabuisiert und verpönt wird. Doch was dem Kind verboten ist, löst auch noch im Erwachsenen Schuldgefühle aus. Das Kind in uns lebt fort, als das schlechte Gewissen, das uns begleitet und hemmt in der Phase der sexuellen Aktivität. Damit schien nun bestätigt, dass in dieser Hinsicht so gut wie keine kulturellen Unterschiede bestehen. Was umso wichtiger ist, als wir nur dann, wenn wir von einer allgemeinen Gültigkeit der Psychoanalyse sprechen können, auf die ohnehin längst überfällige Anerkennung als Wissenschaft hoffen dürfen. Diesbezüglich brachte Ihr Beitrag den entscheidenden Durchbruch. Jedenfalls war ich zunächst dieser Ansicht. Doch ein anderer Umstand rief schon damals ein vages Unbehagen in mir hervor. Obgleich ich es zunächst als Zufall abtat oder mir dadurch behalf, indem ich derlei Überführungstraumata als ein häufig auftretendes Phänomen deutete. Was ich inzwischen denn auch bestätigt fand. Und trotzdem gab ich mich mit dieser Erklärung in Ihrem Fall nicht zufrieden. Und wie sich alsbald herausstellte, war das keineswegs die einzige Parallele in unseren Lebensläufen. Wie Sie wissen, fertige ich Mitschriften oder Gedächtnisprotokolle an, um so den Verlauf einer Sitzung und die Fortschritte des Patienten nachvollziehbar zu machen. Ich habe nun also damit begonnen, die Sie betreffenden Aufzeichnungen zu studieren und nach Übereinstimmungen in unserem, wenn man das so nennen will, Lebensgeschichten zu suchen. Und ich wurde in einem Maße fündig. Es stempelt mich zum Idioten, dass ich nicht schon eher darüber gestolpert bin. Sie sind, lese ich da, das erstgeborene Kind Ihrer Eltern, dem in kurzen Abständen noch mehrere folgten. Gut, soweit mag es ja noch angehen, und es spricht für Ihre Kreativität, dass Sie in der Konstruktion Ihrer Biografie mitunter von der Vorlage abweichen und diese kontrastieren, um sozusagen die Spur zu verwischen. Doch hat man erst einmal das Muster erkannt, nachdem Sie vorgegangen sind, gibt auch das reichlich Aufschluss darüber, wie sehr Ihnen daran gelegen war, mich zu kopieren und einen biografischen Entwurf zu entwickeln, der sich an meinem Lebenslauf orientiert. Eine ausführliche Kenntnis diesbezüglich ist Ihnen übrigens nicht abzusprechen. Manches versetzte mich sogar in höchstes Erstaunen, was Ihr Einfühlungsvermögen und Ihre Fähigkeit des intuitiven Erfassens anlangt. Insofern bestätigt das meine Einschätzung, dass Sie eine hervorragende Psychoanalytikerin abgeben würden. Also, was haben wir hier? Sie sagen, Ihre Eltern wären sich von Kindheit an versprochen gewesen und hätten schon in jungen Jahren geheiratet. Ich selbst entstamme, wie Sie ja zweifellos wissen, der dritten Ehe meines Vaters. Bis auf die geschilderte Episode hatte er kaum entscheidenden Einfluss auf meinen Werdegang. Sie beschreiben Ihren Vater als entschlussfreudig und arbeitsam, als jemanden, der seiner Familie ein Leben in bescheidenem Wohlstand ermöglichte. Bei uns hingegen fehlte es oft am nötigsten. Bei aller Förderung meiner Talente, die ich in erster Linie durch die Mutter erfuhr und die im Wesentlichen im Zutrauen bestand, dass ich einmal Großes leisten würde, blieb mein Verhältnis zu ihr kühl und distanziert. Später habe ich das übrigens auch bei anderen gefunden, dass diejenigen, die von der Mutter in ihrem Selbstwertgefühl bestärkt wurden, mit unerschütterlichem Optimismus ins Leben treten, während jene, denen dieses Zutrauen nicht entgegengebracht wurde, häufig unter dem Gefühl der Minderwertigkeit leiden. Dass ich das von mir nicht behaupten kann, das ist im Grunde das Einzige, was ich der Mutter verdanke. Denn den schönen Worten folgten kaum Gesten der Zuneigung, wodurch erstere entwertet und letztere zum Indiz dafür werden, dass es mit der Zuneigung so weit gar nicht her ist. Sie war dominant und egoistisch und zugleich überfordert und depressiv. Und dazu in einem Fort schwanger. In meiner kindlichen Wahrnehmung war sie ständig mit der Produktion von Rivalen beschäftigt. Im Alter von nicht einmal 2 Jahren erfüllte es mich mit Genugtuung, als der Erste freiwillig das Feld räumte und starb. Aber es kamen dauernd welche nach. Und weil sie deshalb unabkömmlich war oder unpässlich, je nachdem, musste eine Kinderfrau her, die mir bald zur Zweitmutter, zum Mutterersatz wurde. Doch dann beschuldigte man sie des Diebstahls. Man jagte sie aus dem Haus und ließ sie einsperren. Ich betrauerte diesen Verlust, als wäre sie gestorben. Und tatsächlich sind für ein Kind Fort und Tod ein und dasselbe. Und sehen Sie, da wurde ich abermals stutzig, denn eben dieses Moment zieht sich auch durch Ihre Geschichte. Ihre Mutter, sagten Sie, sei schwach und, ich zitiere, mit den Anforderungen des Alltags überfordert gewesen. Das wiederum minderte ihr Selbstvertrauen und sie erklären einen daraus resultierenden Mangel an Eigenliebe zur Ursache für eine verminderte Liebesfähigkeit und zeitweiligen depressiven Störungen. Die Folge war, dass man sie zur Schwester ihres Vaters gab, in deren Obhut sie aufwuchsen. Obschon die Beziehung zu dieser unverheiratet gebliebenen Frau von gegenseitiger Zuneigung, wie wohl auch emotionaler Abhängigkeit geprägt gewesen sei, hätten sie es ihrer Mutter nie verziehen, dass sie, wie sie sich ausdrückten, von ihr ausgesetzt wurden. Wirklich sehr elegant, wie sie da eines zum anderen gefügt und zueinander in Beziehung gesetzt haben. Sie köderten mich mit einem Fallbeispiel, das meine eigenen Erfahrungen als Sohn zweier Mütter widerspiegelte. Und ich ging ihnen prompt in die Falle. Sie präsentierten sich gleichsam als weiblicher Ödipus und wussten, ich könnte nicht widerstehen.
Freud schaut zu Frau Yamamoto hin. Es hat den Anschein, als würde sie schlafen.
Hören Sie mir eigentlich zu?
Frau Yamamoto nickt.
Ein Tee wäre jetzt gut. Wären Sie wohl so freundlich?
Frau Yamamoto erhebt sich und geht links ab. Freud setzt sich indes wieder in den Ohrensessel, zündet die Zigarre an und raucht weiter.
Es müsste noch heißes Wasser auf dem Herd stehen. Und verwenden Sie doch bitte das Service, das Sie mir einmal geschenkt haben. Aber machen Sie nur nicht wieder eine Zeremonie draus. Die Lust des Europäers verlangt nach rascher Befriedigung.